Berlin, 27. März 2028, 4.20 Uhr mitteleuropäische Zeit. Die Nachricht vom russischen Angriff hat sich in Berlin in Windeseile herumgesprochen. Sie ist Hauptgesprächsthema auf allen TV-Kanälen, von denen die meisten schon in den frühen Morgenstunden in Sondersendungen berichten. Der Bundeskanzler, der die Nacht in einem Hotel in Frankfurt verbringt, wo er am Abend zuvor bei einem großen Kongress der Deutschen Bank die Eröffnungsrede gehalten hat, wird um 4.20 Uhr von seinem Kanzleramtsminister aus dem Schlaf geklingelt, der ihm die Nachricht vom russischen Angriff übermittelt. Kurze Zeit später befindet er sich bereits auf dem Weg zum Frankfurter Polizeipräsidium, wo ein Hubschrauber der Luftwaffe, der ihn zurück nach Berlin bringen soll, auf ihn wartet. Auf dem rund zweistündigen Flug nach Berlin versucht der Bundeskanzler, sich so gut es in einem Hubschrauber eben geht, einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Die für ihn in Windeseile zusammengestellten Informationsmappen enthalten nicht viel Neues. Und da er am Vorabend auf einer finanzpolitischen Veranstaltung gesprochen hat, wird er nur von seinem Büroleiter, dem Pressesprecher der Bundesregierung und der Leiterin der Gruppe 43 Finanzpolitik im Bundeskanzleramt begleitet. Er muss sich also bis zu seiner Ankunft in Berlin gedulden, bevor er auf sicherheitspolitische Fachexpertise zurückgreifen kann. Als der Helikopter um 7.19 Uhr auf dem Hubschrauberlandeplatz des Bundeskanzleramtes eintrifft, wird der Bundeskanzler von seinem Kanzleramtsminister, dem Sicherheitsberater und dem Generalinspekteur der Bundeswehr in Empfang genommen. Auf den wenigen Metern bis zum Bundeskanzleramt und dann in den siebten Stock des Hauses, wo das Büro des Bundeskanzlers liegt, versuchen die drei, den Kanzler ins Bild zu setzen. Am wichtigsten ist die Mitteilung, dass in etwa einer Stunde eine Videokonferenz mit den Präsidenten der USA und Frankreichs sowie dem britischen Premier und dem NATO-Generalsekretär geplant ist. Während der Bundeskanzler in seinem Büro sitzt, umgeben von seinen wichtigsten Mitarbeitern, um über die Lage zu beraten, setzt sich ca. 600 Kilometer westlich von Berlin der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Rüstungskonzerns in seine gepanzerte Limousine, um zum Flughafen zu fahren, von wo er in einem Firmenjet nach Berlin fliegen soll. Der Abteilungsleiter Ausrüstung im Bundesministerium der Verteidigung hat noch halb in der Nacht die Spitzen der deutschen Rüstungsindustrie gebeten, alles stehen und liegen zu lassen, um zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu einer Besprechung nach Berlin zu kommen. Der Vizeadmiral, der der Abteilung vorsteht, weiß genau, dass es jetzt möglicherweise darum geht, die deutsche Wirtschaft langfristig auf Kriegsproduktion umzustellen. Aus Sicherheitsgründen besteht er auf persönliche Anwesenheit und will keine Video- oder Telefonkonferenz durchführen, da er befürchtet, dass diese von ausländischen Geheimdiensten abgehört werden könnte. Also hat sich der Vorstandsvorsitzende der Firma Rureisen, der europäisch führende Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen sowie Kampfpanzern, umgehend auf den Weg zum Flughafen gemacht. Dort angekommen, besteigt er den bereits auf ihn wartenden Gulfstream G650 Firmenjet. Er zieht sich das Jackett aus, bittet den Steward, ihm einen Kaffee zu bringen und holt einen Stapel Akten aus seiner Ledertasche, die er auf dem kurzen Flug nach Berlin zumindest anschauen will. Er vertieft sich so in die vor ihm liegenden Papiere, dass er gar nicht bemerkt, wie der Pilot die Motoren anlässt und sich die Maschine nach etwas Wartezeit in Bewegung setzt und in Richtung Startbahn rollt. Mit zunehmender Geschwindigkeit rast die Gulfstream über den Runway, bis der Pilot schließlich die Nase des Flugzeugs durch Betätigung des Höhenruders nach oben zieht. Als der Topmanager zu seinem Kaffee greift, der neben den Akten auf der linken Seite steht, nimmt er sich die Zeit, um aus dem ovalen Fenster einen Blick auf den Himmel über sich zu erhaschen. Die Sonne scheint ihm ins Gesicht, so dass er für einen kurzen Moment die Augen zukneifen muss und nicht sieht, wie sich ein längliches Objekt mit rasanter Geschwindigkeit der Maschine nähert. Das Objekt, eine Stinger-Rakete, trifft die aufsteigende Maschine am Triebwerk und binnen Sekunden wird die Gulfstream manövrierunfähig. Wie durch eine unsichtbare Hand wird ihr Ansteigen gebremst und nach einem Moment, in dem es für den Betrachter so aussehen muss, als ob sie in der Luft steht, fällt sie wie ein Stein zu Boden, zerbricht und geht in Flammen auf. Die Nachricht vom Absturz der Maschine erreicht den Bundeskanzler in seinen Besprechungen mit den Chefs der Nachrichtendienste. Und obwohl völlig unklar ist, wer hinter dem Anschlag steckt, glauben alle in dem Raum, dass es nur einer gewesen sein kann. Der Mann im Kreml. Der Kanzler steht dem Rüstungsmanager persönlich nah. Sie verbindet eine mehr als 20-jährige Freundschaft. Aber Zeit, um der Trauer, um seinen Gefühlen für den Freund, wenn es so etwas in der Politik überhaupt gibt, freien Lauf zu lassen, hat der Kanzler nicht. Das Telefonat mit den Hinterbliebenen muss, wenn überhaupt, auf den Abend verschoben werden. Denn jetzt geht es darum, zu beraten, wie man auf den russischen Angriff reagieren kann.